Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, der Podcast von Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir nehmen jetzt gerade die zweite Ausgabe auf und wollen uns mit dem Regierungsprogramm bzw. den bisher dazu bekannten Umsetzungsmaßnahmen auseinandersetzen. An den Mikrofonen sind heute für euch
der Alex,
der Franz,
die Malis
und Axel. Wie gesagt, das Regierungsprogramm ist unser Thema. Ich fange einfach provokant an und sage, wenn ich über dieses Regierungsprogramm drüber gelesen habe, dann sehe ich keinen besonders großen Unterschied zum letzten Regierungsprogramm. Also eigentlich ist es ein schwarz-blaues Regierungsprogramm mit ein bisschen Ökologie drinnen. Ich glaube, die meisten Parteien in Österreich oder auch in Europa haben mittlerweile kapiert, dass man nichts mehr reißen kann ohne Ökologie, oder da hätten das wahrscheinlich die Schwarzen oder jede andere Regierungskoalition auch in irgendeiner Form reingeschrieben, und die doch relativ abstrakt gehaltenen Formulierungen zu zum Beispiel einer Ökologisierung des Steuersystems oder einer CO2-Besteuerung sind für mich so unpräzise, dass ich nicht weiß, was das heißen soll. Und gleichzeitig kriege ich dann natürlich, wenn man jetzt das bei diesen klassischen grünen Themen bleibt, kriege ich schlicht und einfach einen Gizi, wenn ich höre, dass bei der CO2-Steuer wird gleich mal die Großindustrie ausgenommen. Also der kleine Hackler, der 30 Kilometer pendeln muss und keine Öffis hat, darf in Zukunft mit Fahrrad fahren, weil fürs Auto muss er fett brennen, aber die Industrie muss nichts zahlen, und wir wissen ja, dass es auf der ganzen Welt sind lächerliche 100 Konzerne, die für 70% aller CO2-Ausstöße verantwortlich sind. Leider sind ja die blauen Themen nicht aus dem Regierungsprogramm verschwunden, weil ich bemerke zumindest nicht, dass irgendwas an den absolut reaktionären Maßnahmen in der Flüchtlings- und Migrationsfrage sich irgendwo geändert hat. Und dann möchte ich noch das Stichwort sicherheitshaft einbringen, wo wir in Österreich keine besonders guten historischen Erfahrungen haben, weil im Austrofaschismus ab 1934 wurde die Sicherungshaft vorwiegend gegen uns, sprich gegen Gewerkschafterinnen, gegen Sozialdemokratinnen, selbstverständlich auch gegen Kommunistinnen, gegen alle Menschen, die in der Arbeiterinnenbewegung aktiv waren, eingesetzt wurde. Und 4 Jahre später ist es dann natürlich noch krasser geworden, dass dann unter dem Stichwort der Sicherheitshaft Zehntausende und Hunderttausende eingesessen, und da rede ich jetzt noch gar nicht von den Massendeportationen von Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma, Homosexuellen etc. pp., sondern nur von Menschen, die schlicht und einfach, weil sie dem System missliebig waren, in Sicherheitshaft genommen wurden.
Genau. Ich möchte da gerne was dazu sagen, weil du sagst, weil du das kritisiert hast, das Regierungsprogramm, dass es zwar nur einen grünen Touch hat. Ich frage mich immer, was haben die Grünen bei den Regierungsverhandlungen alles verhindert? Also was wir gar nicht wissen. Was haben die ausgeverhandelt? Das wissen wir gar nicht. Und es gab noch einen Unterschied in meiner Wahrnehmung jetzt. Wie nach der schwarz-blauen Regierung, nach der Angelobung, war sofort das Erste, dass die Aktion 20.000 abgeschafft worden ist, dass die Frau Hartinger-Klein die Evaluierung in einer Schublade drinnen hat lassen, und die ist ja erst rausgekommen jetzt letztes Jahr, und das hat sich herausgestellt, dass das eigentlich ein sehr erfolgreiches Projekt war. Und das Gleiche hat jetzt der Bundeskanzler Kurz hier noch einmal probiert, jetzt nach der neuen Regierungsangelobung, indem er gesagt hat, okay, die 45 Jahre abschlagsfrei in die Pension, die sogenannte Hackler-Regelung, schaffen wir ab. Und es ist ihm nicht gelungen, weil ganz einfach der Regierungspartner, die Grünen, nicht mitgezogen haben. Und seitdem ist es wieder ein bisschen untergegangen. also in den, zumindest in der medialen Rezeption, oder? Was sagst du dazu, Franz?
Ja, du hast vollkommen recht, ich mache das nicht. Ich möchte da trotzdem ein bisschen anders noch was ergänzen. Fakt ist für mich, dass vieles nur in Überschriften existiert, was einerseits Umwelt anbelangt, also was sozusagen alle Menschen trifft und vor allem jene, die sich grundsätzlich auch das Schwierige haben im Leben. Nicht? Die trifft ja das Doppelte, die können sich ja nicht einfach entfernen von dort, wo es vielleicht nicht mehr so relevant ist. Und andererseits auch Arbeitnehmerpolitik grundsätzlich auch nur in Überschriften existiert. Nicht? Und alles, was genauer definiert ist, ist sozusagen für ÖVP-Klientel super. Das heißt, ich möchte mich gleich am Anfang konzentrieren darauf, auch die Rahmenbedingungen, weil der Herr Kurz ja jetzt so tut, wie dass die letzte Regierung super gewirtschaftet hat. Die Rahmenbedingungen sind jetzt äußerst günstig, weil zum einen ein Budgetüberschuss ist von 2 Milliarden, wir haben jetzt ungefähr 2 Milliarden. Und dabei muss man berücksichtigen, dass das sozusagen deswegen zustande gekommen ist, weil erstens in den Jahren nach der Krise, also ab 2008, 3-4 Jahre durch die sehr gute Politik der damaligen Regierung sozusagen das Budget damals schon konsolidiert worden ist und wir hatten ja bereits 2015 ein strukturelles Nulldefizit, das vergisst auch zu sagen. Damit verbunden war natürlich ein allgemeiner Konjunkturaufschwung, ne, der durch mehr bessere Arbeitsplätze, quasi hier auch die Kassen des Staates gefüllt hat und weitestgehend auch des Sozialstaates natürlich. Und die dritte Position, die damit zusammenhängt, ist durch die niedrige Zinspolitik der Europäischen Zentralbank zahlen wir. Und jetzt, wenn ich die richtige Zahl im Kopf habe, zahlen wir heuer im Gegensatz zum Jahr 2016 um ungefähr 3,5 Milliarden weniger an Zinsen. Ja? Und das ist eine spannende Geschichte. Das heißt, grundsätzlich ist die Lage so gut, dass man da sehr wohl alles, was Verteilungsgerechtigkeit, was sich auf die Verteilungsgerechtigkeit auswirken würde, aber auch Vergünstigungen für die Arbeitnehmer, aber auch im umwelttechnischen Bereich massiv investieren könnte. Und genau das passiert null. Du hast was von, oder irgendwer hat vorher von den CO2-Besteuerung gesagt. Spannend dabei ist, der Axel, das gut ist, falls mir spannend ist, dass die Großindustrie insofern tatsächlich ausgenommen ist, also alle Großbetriebe, Schwerindustrie, die dem Emissionshandel unterlegen, ausgenommen sind von quasi Beiträgen zum Umweltschutz. Und jetzt ist nicht nur der Zertifikatshandel äußerst billig, wie wir wissen, ich glaube 25 Euro pro Tonne oder so.
Ja,
das ist ja ein Witz eigentlich, nicht? Und noch dazu brauchen sie also quasi keine erhöhten Beiträge zahlen, obwohl sie ja sehr viel ausstoßen. Und abgesehen davon, 80%, glaube ich, von den Zertifikaten kriegen sie sowieso geschenkt. Ne?
Ja. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die ersten verschenkt wurden. Das ja, ist, also ich weiß nicht, ob ihr die anschaut, aber da wurde das sehr toll dargestellt, dass einfach gleich am Anfang wurden Zertifikate rausgehaut für lau. Hat sich inzwischen nicht wirklich geändert, das kostet halt ein bisschen mehr. Also rein theoretisch kann jeder von uns so ein Zertifikat kaufen und für eine Firma wie beispielsweise die FÖS, die einfach im Jahr so viel verdient, dass man sich einfach dumm und deppert an den Zahlen schauen kann, finde ich es recht interessant. Zusätzlich, also ich habe gerade eben gemerkt, ich bin hier derjenige, der wahrscheinlich am wenigsten Ahnung von dem hat, worum es heute geht. Es ist das erste Regierungsprogramm, das ich mir anschaue. Von daher werde ich auch hoffentlich im Zeichen der Zuschauer hin und wieder ein paar Fragen stellen, einfach damit ich Dinge verstehe. Vielleicht hilft es dem Zuhörer, Zuschauer ist es hier ja nicht, Zuhörer ja auch irgendwie ein bisschen ein paar Sachen nachzufragen. Wenn wir gleich bei den Zertifikaten bleiben, ich finde das recht interessant. Wir hatten letztens in der Schule eine Präsentation über die FÖST, die in Österreich für 30% der CO2-Emissionen dafür verantwortlich ist. Und wenn man sich das überlegt, 30%, man kann einen Großteil von Österreich nicht einmal industriell nutzen aufgrund der Berge. Und so viel Methan können Kühe ja auch nicht ausstoßen. Also von daher.
Aber das war ja so ein super Gag an der letzten Regierung, wie die Umweltministerin rausgegangen ist und gesagt hat, seit wir an der Regierung sind, ist der CO2-Ausstoß in Österreich um, ich weiß es nicht mehr genau auswendig, 3,6 oder 3,8% gesunken. Und dann hat man nachgeschaut und diese 3,6 oder 3,8% waren einzig das Ergebnis davon, dass ein einziger Hochofen der Fürst ein halbes Jahr lang repariert worden ist.
Ja. Echt jetzt?
Ja. Ja. Aber die Regierung hat sich groß auf die Fahnen gehängt.
Das heißt, spannende Geschichte insofern, weil sozusagen da nur Überschriften existieren bei der Umwelt und mit der Verteidigungspolitik, da passiert gar nichts. Im Gegenteil, die Großkonzerne werden durch solche Dinge noch massiv gefördert und durch das neue Fiskalsystem oder eigentlich das fortgeschriebene Fiskalsystem wird es nicht gerechter, sondern eigentlich nur ungerechter. Da möchte ich gleich einsteigen bei den Arbeitnehmerinnen, bei der berühmten Steuerreform, die jetzt auf uns zukommt. Ich glaube 4,5 Milliarden soll es ausmachen. Ja, und jetzt diese 4,5 Milliarden sind alleine schon verloren gegangen für die Arbeitnehmer durch die kalte Progression der letzten Jahre. Das heißt sozusagen, da gibt die Regierung maximal was zurück, was sozusagen durch die kalte Progression entfernt worden ist. Nicht? Und nochmal möchte ich darauf hinweisen bezüglich der Verzinsung, nicht? Die ja um 3,5 Milliarden ungefähr gefallen ist. Das heißt, alleine da siehst du schon, wie die Unterschiede liegen, wie man es sich finanzieren kann, ohne dass man was dazu tun muss wirklich. Und eine weitere spannende Geschichte für mich ist, dass die Körperschaftssteuer zum Beispiel gesenkt wird. Ich glaube von 25 auf 21, ja, wenn ich mich richtig erinnern tue. Und das ist sozusagen eine tatsächliche Steuerverminderung für die Konzerne, weil ja im Vergleich wiederum diese Erleichterung bei der Einkommensteuer für die Arbeitnehmerinnen keine echte Erleichterung ist, weil ja sozusagen die letzten Jahre quasi mehr gezahlt haben, was sie eigentlich nicht zahlen haben müssen, wenn man drauf geschaut hat. Und ich denke mal, das zeigt schon, dass die Regierung für uns als Arbeitnehmer sehr wenig übrig hat.
Es war jetzt auch in den Medien über die AUV wieder, ne? Weil da steht, wenn ich das, vielleicht du korrigierst mich, dass über die AUV ist da jetzt nicht wirklich was drin gestanden, oder schon?
Nein.
Und also was mich halt in diesem Regierungsprogramm schon gestört hat, ist, dass nichts von dem, was in den letzten Jahren, also eineinhalb Jahren unter Schwarz-Blau zerstört worden ist, dass da überhaupt keine Reparaturmaßnahmen in irgendeiner Weise vorgeschlagen worden sind, sondern dass wir jetzt ja in diese österreichische Gesundheitskasse marschieren, wo ja du dich ja viel besser auskennst als alle anderen. Aber es ist halt, wenn man hergeht und es gibt ja schon verschiedenste Gerüchte, die da rumfliegen, was da alles auf uns zukommt als versicherte Person. Oder? Ich meine, du bist ja da täglich damit beschäftigt.
Ja.
Ihm kann mich nur fürchten die ganze Zeit. Also weil ich bin jetzt über 50, also gesünder wäre ich wahrscheinlich nicht mehr. Und dass wir jetzt, ja, also jetzt die Krankenkasse sozusagen wegnehmen, in die ich jahrzehntelang eingezahlt habe, finde ich schon, also fürchte ich mich davor.
Ja, das kann man durchaus so sehen. Wobei das die Regierung natürlich nicht so sieht. Ne?
Das ist klar, das wurscht ist so.
Aber einer der wesentlichsten Gründe ist halt sozusagen, dass die Arbeitgeber sich den maßgebenden Einfluss gesichert haben in der ÖGK. Das heißt, es wird Entscheidungen geben, da kannst du ausgehen davon, zu einem großen oder sehr großen Anteil, die für die Unternehmen Erleichterungen schaffen. Kurz hat ja auch schon gesagt, gestern, glaube ich, war es, Kurz hat auch schon gesagt, Senkung der Sozialversicherungsbeiträge. Spannend, nicht? Das heißt, es wird nichts billiger, dann die Sozialversicherungsbeiträge senken, die eine umfassende Versorgung in allen Lebenslagen garantieren soll, ist damit gefährdet. Und eine spannende Geschichte zur Belastung des Systems, was auch im Regierungsprogramm drinnen steht, die Strafgefangenen sollen jetzt auch über die Sozialversicherung finanziert werden. Das finde ich deswegen interessant, nicht weil ich jetzt sozusagen was gegen die Strafgefangenen habe, als Menschen, dass man sozusagen da die Gesundheitsversorgung nicht machen soll, sondern die Frage ist, wer kommt dafür auf? Und wenn der Bund, sozusagen der Staat, für den Strafvollzug aufkommt, dann soll er sozusagen auch dafür aufkommen, dass die versorgt sind. Und nicht die normale Versichertengemeinschaft.
Für wie viele Leute reden wir da?
Naja, ich weiß jetzt die Zahlen der Strafgefangenen jetzt nicht auswendig. Ja. Das muss ich jetzt zugeben. Oh. Ja.
Das ist vollkommen okay, man kann nicht alles wissen.
Man kann nicht alles wissen, nein, nicht. Aber es ist sicher, macht sicher einige Millionen aus. Nicht? Und dann so also Maßnahmen wie die Pflegeversicherung, die kommen soll, nicht auch über die Sozialversicherung finanziert?
Ja, aber da weiß ja noch niemand, wie das ausschauen soll, oder? Diese Pflegeversicherung.
Ja, nicht, aber man will sozusagen eine Pflegeversicherung machen, die über einen Sozialversicherungsbeitrag läuft. Nicht? Und wenn er im Gegenzug die Krankenversicherungsbeiträge zum Beispiel senken wird wollen, dann wird es vielleicht bei den Leistungen in der KV Einschnitte geben, nicht? Dafür, dass wir uns die Pflege in irgendeiner Form, egal wie sie ausschaut, finanzieren können. Und da denke ich mal, das System insgesamt wird halt mehr belastet werden und wer wird durch die Finger schauen, das sind die Arbeitnehmer, nicht? Weil dort wird es die Leistungskürzungen geben. Nicht?
Ja, ich meine, man hört ja schon oder man denkt oder man fürchtet sich da vor Selbstbehalten und dass man als bei der Gebietskrankenkasse versicherte Person einfach schlechtere Leistungen kriegen wird, weil es ja jetzt schon so, dass wenn du das mit der Versicherung der Selbstständigen anschaust, weil ich war eine Zeit lang doppelt versichert, nicht sicherheitshalber, nicht, weil es könnte ja sein, dass ich doppelt krank wäre, da war das schon so, wenn du gesagt hast, ja, ich nehme das mit SVA, ist der Termin viel schneller gewesen, als wenn du über die Gebietskrankenkasse gekommen bist. Und wenn das dann so ein Stufenprogramm wird oder so irgendwas, wo du dann selber mehr dazu versichern kannst oder sonst irgendwas, das ist ja, muss ich erst wieder selber zahlen.
Was für mich das Grundproblem ist, da ist ja ein Widerspruch im Regierungsprogramm drin. Und einerseits hast du Senkung der Lohnnebenkosten. Ja? Und gleichzeitig soll eine Pflegeversicherung an- und ausfinanziert werden. Das wird sie nicht ausgehen. Du kannst nicht auf der einen Seite senken und auf der anderen Seite mehr Leistungen damit finanzieren. Also sie gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Herr Kurz will wieder mal seine Freunde und Freundinnen in den profitorientierten Privatversicherungen beglücken. Und wir sollen uns die Pflegeversicherungen selber finanzieren. Oder es muss zu Leistungskürzungen kommen. Anders kann sich das nicht ausgehen. Und dann müssen wir uns halt gleichzeitig auch fragen, weil ja so schnell gejubelt wird bei dem Stichwort Senkung der Lohnnebenkosten, weil so, boah, super cool, jetzt habe ich mehr Kohle. War ja in der letzten Regierung auch nicht so, weil die Lohnnebenkosten, die sogenannten Lohnnebenkosten, sind ja eigentlich nur für die Firmen gesenkt worden. Und nicht für die Beschäftigten, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen in der Arbeitslosenversicherung. Aber das ist ja eigentlich ein Teil unseres Lohnes. Es heißt ja nicht umsonst Brutto-Brutto-Lohn. Und dieses Brutto-Brutto, also der zweite Teil, sind ja nur Beiträge, die wir nie sehen auf unserem Lohnzettel, sondern die in unserem Namen, ohne dass wir sie jemals sehen, bereits abgeführt wurden an Sozialversicherungsträger. Also es ist Teil unseres Brutto-Brutto, oder wie man es wirtschaftspolitisch korrekt nennen, Soziallohnes. Und eigentlich wären wir da permanent von einem Teil unseres Lohnes enteignet, den wir nicht sehen im Geldtaschel, also wir haben deswegen nicht weniger Geld, aber potenziell in Zukunft weniger Geld. Weil im übertragenen Sinn ist ja eine Versicherung auf eine Art ein Sparbuch. Ich zahle ein, dass ich was kriege, wenn ich was brauche. Nur, dass es kein persönliches Sparbuch ist, wo ich nur das aussehen kann, was ich selber eingezahlt habe, sondern ein kollektives Sparbuch. Wir Menschen, die zum Beispiel in der Pensionsversicherung versichert sind, zahlen alle gemeinsam dafür ein, dass alle, die jetzt in Pension sind, ein möglichst menschenwürdiges Leben haben. Also es ist ein kollektives Sparbuch, wenn man so will, eine kollektive Sparkasse.
Finde ich einen guten Vergleich.
Und da nimmt die Regierung ständig Geld aus, und schenkt die Bosse. Die dadurch mehr Profite haben, die sich dadurch nur Luxusvilla leisten können oder nur eine Yacht oder Côte d'Azur oder was auch immer.
Aber damit kurbeln sie doch die Wirtschaft an.
Ja, massiv, natürlich. Irgendwie. Die Luxusjachtproduktion ist ja in Österreich für 20% der Jobs verantwortlich.
Aber mindestens.
Sorry für den Sankt. Ja, natürlich, absolut. Weil diese, du hast vorher eine Frage eingebracht, der ich noch mal nachgehen möchte, und zwar, du hast gesagt, was haben die Grünen alles verhindert bei den Regierungsverhandlungen oder bei der Erstellung des Koalitionsprogramms? Das ist natürlich eine höchst interessante Frage. Möglicherweise werden wir es nie erfahren, weil die Grünen haben sich sehr schnell zu einer kurzen Message Control angeschlossen. Aber die interessante Frage, die es ja dazu gibt, ist, was haben die zwei Parteien alles ausgemacht, was nicht drinsteht im Regierungsprogramm?
Diese Sidepapers meinst du, ne?
Sideletter, Sidepaper, informelle Absprachen. Vielleicht gibt es ja gar nichts Schriftliches, das wissen wir ja alle. Hm. Die, das ist ja genauso eine interessante Frage. Und dass es sowas ständig gibt. Ja,
naja, sie haben schon zwei oder drei Sachen abgeschossen, nicht gleich ganz am Anfang. Also mit der Sicherungshaft, Entschuldigung, das ist halt einfach, als Historikerin ist das halt einfach was, wo ich genau weiß, wo solche Sachen hinführen können. Und die Austrofaschisten mit ihrer Anhaltehaft in Wöllersdorf, die haben halt, das war, es war kein Konzentrationslager, sondern ein Anhaltelager. Es war auch nicht so, dass dort die Menschen also systematisch ermordet worden
sind. Sie haben sich immer frei bewegen dürfen, nein, in ihrer Meinung.
Und man hat sie verhaften können zum Schutz. Ja? Also sozusagen, man hat sie willkürlich verhaften können, ohne dass da wirklich eine Tat vorgelegen ist. Also nicht, dass irgendjemand jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Strommasten in die Luft gesprengt hat oder sowas, sondern es hat gereicht, dass sie einen begründeten Verdacht gegeben hat, dass sie staatsfeindliche oder sonst irgendwelche gefährdenden Handlungen durchführen könnten. Und jetzt mit der Schutzhaft unter den Nationalsozialisten ist das Ganze natürlich noch einen Schritt weiter gegangen. Und wenn man sich das anschaut, dass allein zwischen 1933 und 1938 sind 16.000 Menschen ohne einen Gerichtsbeschluss, ohne so irgendwas, einfach eingesperrt worden.
Einfach abgeholt und nie wieder gesehen, der Faktor.
Also nein, nie wieder gesehen, war glücklicherweise nicht so hart. Aber
ja, obwohl manche sind dann auch direkt in die Nazi-KZ gekommen. Ne?
Genau. Es hat ja vor dem sogenannten Anschluss nur Amnestie gegeben. Da haben sie viele Leute eben aus diesen Anhaltelagern, es hat ja da mehr gegeben, nicht nur Völlersdorf, rauslassen. Also sozusagen. Aber man hat ja Existenzen zerstört. Weil wenn du da Menschen monatelang einsperrst, die verlieren ihren Job, die Familien vielleicht ihre Wohnungen, weil sie sie nicht mehr leisten können, die Kinder haben nicht mehr in die Schule gehen können und so, da sind die Existenzen zerstört worden. Und
war das Ziel der Sache.
Ja voll, es war ja vollkommen das Ziel der Sache. Und es gibt ja, ich kann es nicht beweisen, aber der eine oder andere Historiker oder Historikerin behauptet ja, dass diese Liste von den 16.000 Menschen, die da unrechtsmäßig in Wirklichkeit angehalten worden sind, die Nazis durchaus schon gehabt haben am 12. März 1938 und die sind ja dann losmarschiert und haben dann Gewerkschafterinnen, also illegal agierende Gewerkschafterinnen, Sozialdemokratinnen, Kommunistinnen und so weiter in Schutzhaft genommen. Natürlich der Schutz, den sie gesagt haben, sie schützen das Volk vor diesen radikalen Menschen, vor diesen entsetzlichen Gewerkschaftern, Gewerkschafterinnen und Sozialdemokraten und so weiter. Und es gab den sogenannten Prominententransport, also ganz fette Anführungszeichen, die da drauf sind. Und der ist am 1. April 1938 Richtung Dachau gefahren. Und da waren Sozialdemokraten drinnen, da waren Kommunisten drinnen, da waren auch Christlich-Soziale drinnen. Also alles, was sie unter Anführungszeichen, und das ist jetzt sehr, sehr zynisch, sozusagen loswerden wollten, haben sie versucht, in diesen Zug reinzupacken und nach Dachau zu schicken. Und es sind auch viele nicht zurückgekehrt. Also die sind von den Nazis ermordet worden. Und dass man jetzt im Jahr 2020 ja, drüber nachdenkt, wegen einzelner Fälle in der Vergangenheit, und wir wissen alle, dass es nur der eine Fall in Vorarlberg war, wo eigentlich ja die Justiz versagt hat, weil diesen Mann hätten wir schon lange verhaften können, aufgrund der bestehenden Gesetze, dass man jetzt wieder sowas machen will, so eine Sicherungshaft. Und auch wenn das momentan, also momentan denken sie ja drüber nach, dass das für Asylbewerber und Bewerberinnen gelten soll. Aber was hindert sie daran, das mit einem Federstrich sofort zu erweitern und das auf Demonstranten, Demonstrantinnen, politisch aktive Menschen auszuweiten?
Das ist ja genau der Punkt, der passiert. Ich glaube, man muss durch diesen Schutz- oder Sicherheitsbegriff auf also die Wurzel dieses Begriffes sehen. Ja. In Wirklichkeit, historisch betrachtet kommt ja der Begriff, du sollst vor irgendwas geschützt werden, indem du ins Gefängnis kommst. In der Realität hat es meistens geheißen, das Regime kastelt dir ein, dass das Regime vor dir gesichert wird. Das ist ja in den ganzen Militärdiktaturen in Lateinamerika das Gleiche gewesen. Und ob jetzt Schutz oder Sicherheit, weil die Regierung argumentiert ja jetzt auch sowas wie die Sicherungshaft gibt es in einer Reihe von europäischen Ländern. Ja, und schauen wir uns an, gegen wen es eingesetzt wird. Es ist massiv, es wird massiv eingesetzt gegen Fußballfans, gegen sogenannte radikale Fußballfans, also gegen diese Menschen, die zum Beispiel Pegalos anzünden. Wahnsinn. Und wenn man sich zum Beispiel große Tagungen von internationalen Politikern, Politikern oder Wirtschaftstreibenden, wurscht, ob das jetzt Davos ist, Heiligen Damm, IWF, Weltbank, wer auch immer gerade tagt, irgendwie in einer ganzen Fülle von Ländern, Deutschland, Frankreich und so weiter, werden einfach bekannte Menschen, die bekanntlichermaßen regelmäßig gegen solche internationalen Treffen des Großkapitals protestieren, werden vorher eingesperrt, damit sie nicht mehr eingesperrt werden können. Und natürlich schwächt es die Bewegung gegen den Sozialabbau, schwächt es die Bewegung gegen den weltweit akkordierten Angriff auf unsere sozialen Sicherungsnetze. Weil es ist ja nicht so, dass da jede Regierung irgendwie tut, was sie will. Ich meine, die Kapitalisten sprechen sich schon weltweit ein bisschen ab. Weil sonst war es sehr erstaunlich, wenn fast die gleichen Pensionsreformen in 37 Ländern auf der Welt gleichzeitig kommen. Ich meine, dass 37 Länder auf der Welt gleichzeitig die gleiche Idee haben. An so viel Telepathie glaube ich einfach nicht.
Wenn ihr erlaubt, würde ich gerne eine Anekdote dazu erzählen. Weil wir haben letztens im Geschichtsunterricht darüber geredet, inwieweit Wahlen jetzt so gut sind, wie wir sie derzeit haben. Lustigerweise fiel ja auch, dass die Zahl von Churchill, die Demokratie ist die schlechteste Staatsform, die wir derzeit haben, aber die beste, die es gibt. Also die schlechteste, die wir kennen, aber die beste, die es derzeit gibt. Irgendwas in die Richtung hat er gesagt, ich kann gerade den originalen Wortlaut nicht. Und da haben wir einfach begonnen zu diskutieren. Und es war interessant, wie die Jugend heutzutage, wenn ich das jetzt als Schnitt nehmen darf, de facto natürlich nicht real gesehen, aber wie die darüber gedacht haben. Wir hatten einen, der saß vorne und war voll und ganz davon überzeugt, dass das freie Wahlrecht bestehen sollte, allerdings nicht mehr anonym, weil die Menschen inzwischen so dumm geworden sind und alles glauben, was in den Medien steht, dass es doch vollkommen unsinnig ist, dass Menschen, die nicht differenziert darüber nachdenken können, das wählen, was sie wählen.
Und wie würde die dann aussortieren?
Er möchte ihre Stimme nicht gelten lassen.
Und wie stellt er das fest?
Das hat er nicht gesagt. Das fand ich so interessant, weil wir jetzt gerade eben bei dem Thema waren, wer wie viel Macht hat und ähnliches, dass diese Gedanken quasi wieder aufkommen, vor allem wenn wir jetzt geschichtlich darüber nachdenken. Ich meine, Russland hat da auch, da gibt es ja dieses unglaublich schöne Bild, wo Leute ankreuzen sollten, allerdings der Stift nicht so weit reicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da sind die russischen Wahlen und da steht so, ja, wähle für, der eine Kreis ist winzig und der andere Kreis ist riesengroß und der Stift reicht nicht zum kleinen Kreis. Mhm. Und dass solche Ideen quasi wieder aufkommen, finde ich recht interessant.
Ja, aber genau deswegen braucht man ja so Geschichten wie Sicherheitshaft oder andere Maßnahmen, auch auf wirtschaftlicher Ebene, wo die Leute sozusagen quasi abgehalten werden davon, jetzt nicht aktiv, aber passiv sozusagen über ihre Lebenssituation nachzudenken und was man anders machen kann. Sozusagen das Verhindern gibt es so dann die Sicherheit, Sicherungshaft oder Schutzhaft oder was auch immer, weil man eben jene unterdrücken muss oder rausnehmen muss aus dem Prozess, die das aufzeigen. Das ist die eine Seite. Oder wirtschaftlich die Leute so einengen dort, dass es nur mehr darum geht, täglich ums, und ich überspitze es jetzt, ums Überleben zu kämpfen. Ja? Das bringt jetzt wieder auf das Regierungsprogramm ein bisschen zurück.
Oder man nimmt, entschuldige, den Gedanken noch zu Ende zu bringen, oder man nimmt einfach alle, die vorher schwören hatten, sprich alle Sozis, einfach vor Wahlbeginn in Sicherungshaft, genau, und lasst sie nur da aussehen, wenn die Wahllokale geschlossen
sind. Das war Venezuela.
Und den einfachen Menschen, also das, was du angesprochen hast, den einfachen Menschen, der sozusagen dann die falsche Wahl trifft, weil er es vielleicht nicht besser weiß oder weil er gar nicht die Möglichkeit hat, aufgrund des täglichen Überlebenskampfes quasi um die Wahrheit sich zu kümmern, über Spitz ADS. Regierungsprogramm, nicht? Kurz sagt, er will keinen Kollektivismus mehr haben. Nicht? Ja. Und genau das ist der Punkt. Nicht? Also die Schwächsten, und das sind ja fast die Hälfte der Bevölkerung, die Schwächsten, sage ich mal, die wirtschaftlich Schwächsten.
Sagen wir nicht Schwächsten, weil Leute, die wenig Geld haben, sind schwach. Ja, aber naja, nicht schwach, arm, naja, wenig Geld.
Die Armen, ja, aber die Frage ist, der muss um sein weniges tagtäglich kämpfen. Der kann sich nicht überlegen oder der kommt oft gar nicht dazu, zu überlegen, welche der Informationen, die er so am Rande mitkriegt, da sind die richtig und welche nicht. Und darüber hinaus müssen wir sich noch dann überlegen, wie kann man es anders machen. Und da, du hast mir jetzt zwar unterbrochen, das ist ein Konzept gebracht, aber das bringt mich zur Bilderkassierung. Die berühmte Billa-Kassiererin, aber das ist so eine Metapher, die man sich vielleicht am besten vorstellen kann. Zumal ich selber eine kenne.
Also,
eine der berühmten Billa-Kassiererin.
Hast du dich schon einmal befragt zu all den Dingen, die man zuschreibt? Und was sagt die dazu?
Naja, im Prinzip ist es also.
Okay, gut.
Und das, was ich sage, stimmt auch ungefähr. Ja. Die hat sogar zwei Kinder und ist alleinerziehend.
Okay.
Und zwar fast von Beginn an, wie es die Kinder gekriegt hat. Und bei der ist es so, dass die von früh bis spät logischerweise beim Bilder arbeitet, viel Überstunden auch macht und mit den Vor- und Nachbereitungsarbeiten halt entweder schon um 4 in der Früh aufsteht oder um 9, halb 10 am Abend heimkommt. Dann, die Kinder sind schulpflichtig, dann kann sie das Essen für die Kinder machen. Die Kinder, wenn sie einmal früher heimkommt, ein bisschen beschäftigen mit den Kindern. Und ansonsten hat sie für nichts mehr anders Zeit. Das heißt, Nachrichten zum Ausschauen, eine Zeitung zum Lesen. Und vielleicht auch sozusagen dann auch noch tiefergreifende Artikel von seriöseren Blättern zu lesen und dann die richtigen Schlüsse zu ziehen und zu überlegen, was kann ich jetzt machen dagegen, wie kann ich das? Das spielt sich nicht aus. Und das ist ja, muss man sagen, ein Großteil der Bevölkerung in Wirklichkeit. Ja. Und mit den Maßnahmen, die die Regierung setzt, auch auf Seiten der Arbeitnehmerinnen, wie zum Beispiel auch die strengeren Auflagen und Flexibilität im Falle der Arbeitslosigkeit, ja, dass man da zwar an jeden, der es braucht, sozusagen die Sozialleistung gibt, wobei man müsste das ja in der Gesamtheit sehen, weil jeder, der braucht, das braucht im Prinzip ja jeder in einer anderen Form den Sozialstaat, außer die 10%, die Millionen und vielleicht sogar Milliarden am Konto liegen haben, braucht ja jeder andere den Sozialstaat. Ja, und wenn er den kürzt, nur auf den, der sozusagen vom Verhungern ist, dass er sozusagen was kriegt, ja, dann bringt er den Menschen genau unter den Druck, dass sie mehr fürs tägliche Überleben quasi da sein müssen, als sie zu überlegen, wie kann meine Zukunft ausschauen, dass mir gut geht, ja, dass ich meinen Kindern was bieten kann, dass ich vielleicht auch sozusagen über den Tagesablauf hinaus mich selbst verwickeln kann oder was auch immer. Ja. Und die Regierung macht alles das sozusagen, um das einzuschränken. Sie macht es nicht blöd, weil sie schreibt es logischerweise nicht so hin. Aber die Maßnahmen, die sie setzt, sind genau danach gerichtet.
Aber du hast ja vorher erzählt über eure Küchentischdiskussionen zu Hause.
Ja, also wenn man sich das anschaut, ich habe das Regierungsprogramm durchgelesen und war so auf, also ich habe einiges verstanden, da war ich sehr stolz auf mich. Aber manche Dinge waren einfach auch so, okay, ja, ergibt keinen Sinn, vor allem wenn man darüber nachdenkt. Zum einen sagen viele Politiker und Politikerinnen, man soll schauen, dass Kinder und Eltern viel mehr Zeit miteinander verbringen. Finde ich gut, finde ich vollkommen okay. Auf der anderen Seite möchte man, dass Leute mehr arbeiten zum gleichen Lohn. Man möchte, dass, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die 35-Stunden-Woche nicht durchkommt. Das sind einfach Dinge, die dann im Widerspruch stehen, vor allem dann auch, wenn es um Kinderbetreuung geht. Also meine Mutter steht in der Früh um 5:30 auf. Das hast du vorhin auch schon gesagt, bei der Billa-Kassiererin, die Vor- und Nachbearbeitungszeit fällt ja da auch nicht weg. Die wird in den eigentlichen Arbeitstag nicht mal reingerechnet. Dann hackelt sie von 7:45 Uhr bis derzeit 15 Uhr. Dann werden die Kinder abgeholt und danach heißt es noch, ja gut, alles aufräumen, was die Kinder quasi umgebaut haben, auch wenn es heißt, man soll es wieder zurückstellen. Funktioniert ja alles nicht so gut. Und es regen sich immer noch Leute bei ihr zu Hause, also bei ihr in der Arbeit auf, dass warum ist die Kinderbetreuung nur bis 15 Uhr? Das geht ja gar nicht. Also ich arbeite ja so lange. Meine Mutter auch war so, ja, wir arbeiten auch lange. Das hast du vorhin so schön erwähnt, da muss man entweder eine Lösung finden, dass es mehr Pädagogen gibt und die Arbeit quasi attraktiver gemacht wird. Habe ich kein Problem mit. Wenn es jetzt heißt, du hast vorhin gemeint, okay, gut, 3 Schichten, 24 Stunden Betrieb, hört sich, wenn man es gut überlegt, vielleicht auch plausibel an, ja. Allerdings bringt es nichts, wenn es zum einen sie Privatkindergärten schließen, und zwar in Wien zuhauf, dafür dann den billigen Kindergartenplatz in der überfüllten staatlichen Anstalt anbieten. Es ist einfach, hin und vorn ergibt es keinen Sinn, finde ich. Weil einfach die Relation nicht stimmt. Zum einen heißt es, Eltern und Kinder sollen wir zusammen machen und auf der anderen Seite heißt es, okay, gut, ja, wir lassen die Eltern länger arbeiten.
Ja, das ist ja auch was im Regierungsprogramm in keiner Weise drinnen steht, zum Beispiel die Rücknahme des 12-Stunden-Tages, ne? Der ja wieder, was jetzt... Wollen Sie jetzt, dass Sie die Eltern mehr Zeit mit den Kindern verbringen oder sollen Sie doch alle immer 12 Stunden am Tag arbeiten? Also ja. Das ist schon, das sind schon große Diskrepanzen dazwischen. Weil ich bin prinzipiell nicht dagegen, dass die Kinderbetreuung ausgebaut wird. Ich bin eigentlich sogar dafür. Und vor allem eben am Land ausgebaut wird, weil dort machen die Kindergärten teilweise wirklich nur eins zu. oder haben in den Sommerferien komplett geschlossen und solche Sachen. Das ist natürlich für alle Familien, die Kinder haben, fast unmachbar. Und das bleibt immer noch an den Frauen hängen. Nicht? Wir wissen ja, fast 80% aller Betreuungspflichten werden von Frauen übernommen. Und das heißt, wir marschieren da immer kerzengerade in eine Armutsfalle rein. Weil Teilzeit und so weiter, das ist eh alles bekannt. Und da gibt es noch von der alten Regierung, von der Frau Hartinger Klein, glaube ich, war das, das ist ein schöner Spruch, naja, wir können ja qualifizierte Teilzeit machen.
Wer schafft die Arbeit?
Genau. Ich darf noch ganz kurz noch was sagen zu den Lohnnebenkosten, weil wir haben, meine Kollegin und ich bereiten gerade eine Ausstellung vor, und da haben wir uns die ÖGB-Plakate angeschaut, aus den seit 1950er bis heute. Und es ist erstaunlich, diese Lohnnebenkosten poppen die ganze Zeit auf. Ja, also es war immer schon so, ja, diese Lohnnebenkosten, die müssen wir senken, das müssen wir senken und so. Also es ist überhaupt keine neue Idee. Aber die Arbeitnehmerinnen, Organisationen haben sich da immer erfolgreich dagegen gestemmt und ich hoffe, dass wir das auch das mal wieder zusammenbringen.
Die ganze Diskussion, ja, die wir jetzt führen an dem Tisch, sozusagen, ist eine Diskussion, die in Wirklichkeit immer schon geführt wird. Auch wenn das für den Zuhörer vielleicht jetzt da komisch kommt, aber die Diskussion um die Sozialversicherung, die Finanzierung der Pensionen, die gibt es seitdem zum Beispiel das ASVG eingeführt worden ist, also das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, wo die Pensionsversicherung das in dieser Form das Licht der Welt erblickt. Das war 1956.
Und seither, entschuldige, wenn mich das permanent ärgert, offensichtlich alle Politiker und Politikerinnen, egal welcher Couleur, vergessen, was irgendwie in den parlamentarischen Materialien zum ASVG drinnen gestanden ist, insbesondere bei der Pensionsversicherung. Weil da ist ganz klar drin gestanden, man geht davon aus, dass langfristig, also auf Dauer, auf gut Deutsch, ein Drittel zu den Pensionen Bundeszuschuss sein muss, damit sie das ausgeben kann. So, jetzt haben wir angestellten Arbeiterinnen, alle, die über die PVA, Pensionsversicherungsanstalt, versichert sind, sollen uns damit mal bei 90% unserer Pensionen sind, selber irgendwie. Trotzdem heißt es noch immer, der Bundeszuschuss ist er zu hoch, obwohl er über 20% niedriger ist, wie eigentlich bei der Inkraftsetzung des ASVG angedacht hat. Ich meine, es gibt ein paar andere Gruppen von Pensionisten und Pensionistinnen, die nur zwischen 10% und 20% ihrer Pensionen selbst finanzieren. Zufälligerweise ist das das treue Wahlklientel der ÖVP und da ist es scheinbar kein Problem, dass Bauern und Bäuerinnen und Selbstständige 80% bis 90% Bundeszuschuss kriegen zu ihren Pensionen. Also da stellt sich schon schlicht und einfach eine Gerechtigkeitsfrage. Ja? Und offensichtlich geht es da um Ideologie, obwohl sie das immer nur mit Geld argumentieren. Aber darum geht es ja offensichtlich nicht, wenn für die anderen 90% drin sind und für uns nur 10% drin sind.
Ja, nicht. Vollkommen richtig argumentiert. Und wie gesagt, also seit 56 diskutiert man das. Ja? Oder eigentlich schon davor. Logischerweise, weil ja der Parlamentsbeschluss sozusagen 55 gefasst werden musste. Nicht? Das heißt, davor, in dem ganzen Prozess, hat man schon das diskutiert, dass das nicht haltbar sein wird alles. Nicht? Und wie gesagt, das sind, glaube ich, ein paar Jahre vergangen dazwischen und es hat sich mehr als bewährt, nicht? Wenn man sich jetzt andere
vergleichbare Systeme auf der Welt.
Das stimmt.
War noch niemand von uns auf der Welt.
Ja, eh nicht. Nicht? Aber das zu durchbrechen ist uns halt bisher schlecht gelungen, diese Angriffe, diese permanenten.
Aber wie siehst du das als junger Mensch? Weil wir sind ja schon Mittelalter.
Naja, was mir in der Schule regelmäßig geprägt wird, also ich habe jetzt, dadurch, dass ich in der HTL bin, Geschichte und Geografie abwechselnd. Und in Geografie jedes Mal, wirklich jedes Jahr, wenn wir es haben, auch in der Unterstufe alle 4 Jahre, kommt das Pensionssystem zum Tragen und auch jedes Mal wird uns dann irgendwie erklärt, okay gut, ja, wir müssen alle um unsere Pension bangen. Nicht wegen den Sachen, die ihr jetzt alle...
Das sagen die Lehrer.
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Ja, das ist bei meiner Kleinen in der Schule auch, obwohl das eine als aufgeklärte Schule gibt. Ja.
Nicht deswegen.
Ich darf das da sagen, es ist Edler Lingens Gymnasium, ne? Ja. Das war eine Widerstandskämpferin, ja, der Edler Lingens. Ne? Und dort ist das auch so.
Entschuldigung. Ja, mach nichts. Vor allem, was ich interessant finde, ist, nicht einmal wegen den Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, wie ungleich Pensionen verteilt werden oder ähnliches, sondern einfach deswegen, weil sie alle meinen so, ja, wir werden keine Pension mehr haben, weil einfach die Geburtenrate so niedrig ist. Ich finde es interessant, wie die Aufmerksamkeit auch von der Schule, egal von welcher Schulanstalt wir jetzt reden, wird immer auf Dinge gelenkt, die, wenn man dann im Privaten oder so wie wir jetzt hier sitzen, ich habe jetzt hier so viele Dinge erfahren, dass ich sie erstmal verarbeiten muss, aber auch einfach Dinge, die ich davor nicht wusste, weil sie einfach nirgends einem gezeigt werden. Wo denn auch? Ich müsste da wahrscheinlich irgendwie tief im Web suchen, bis ich auf solche Dinge draufkomme.
Das ist total skurril. Ich meine, erstens mal finde ich es skandalös, das Lehrpersonal offensichtlich politische Ideologie beträgt.
Ja, ich persönlich, das ist also eine Randbemerkung.
Ja, ich persönlich bin ja ein großer Fan davon, dass es in allen Schultypen politische Bildung gibt.
Ja, ja, aber, auf jeden Fall.
Aber das müsste natürlich ein Stück weit neutral sein. Da darf man nicht irgendwie quasi die eigenen Propaganda machen. Aber dass offensichtlich auch mit Fake News, sind sie in dem Fall nicht, sondern Fake Zahlen gearbeitet wird, aller die Geburtenrate sinkt. So, in jeder geschissenen, kleinformatigen Zeitung lesen wir jeden Tag, die Ausländer kriegen so viele Kinder. Und dann hast du gleichzeitig die Geburtenrate sinkt. Das geht ja nicht zusammen, weil die österreichische Bevölkerung wächst relativ kontinuierlich. Ein Teil davon ist auch aus, oder ein nicht unwichtiger Teil davon stammt aus Zuwanderung. Stimmt. Aber gleichzeitig führt ja das genau dazu, dass es wieder Leute gibt, die ins Pensionssystem einzahlen und damit das Argument mit der Unfinanzierbarkeit von vorn bis hinten ein Holler ist tatsächlich. Natürlich gibt es gewisse Schwankungen im Verlauf der Geschichte, wie viel Prozent gerade arbeiten und wie viel Prozent gerade in Pension sind. Ja, wir haben gerade, jetzt gerade sind wir in einer relativ leichten Phase irgendwie, weil jetzt diese Babyboom-Generation gerade einzahlt, irgendwie, wo es jetzt sehr viele Geburten gegeben hat. Gleichzeitig haben wir vor 20, 30 Jahren noch ein Riesenproblem gehabt, weil es relativ wenig Leute gegeben hat, die einzahlt haben. Was unter anderem erstens damit zu tun gehabt hat, dass es noch eine relativ geringe Frauenerwerbsquote gegeben hat, die erst seit Ende der 70er Jahre halbwegs im Ansteigen ist, Punkt 1. Und zweitens noch ganz viele Leute in Pension waren, die selber fast nichts gezahlt haben. Selber fast nichts einzahlt haben, irgendwie die Kriegsinvaliden, Kriegsversehrten, wie man sie immer nennen mag, irgendwie. Aber da war ja ein viel größerer Teil einer Generation, wie es üblich ist, schon in ganz, ganz jungen Jahren in Pension. Weitaus mehr wie jetzt einfach. Also das System hat deutlich mehr tragen müssen. Das werden wir in den nächsten Jahren nicht haben, irgendwie. Also da wird offensichtlich von scheinbar Wissenden, und das erwarte man eigentlich von einer Lehrperson, ganz bei dem Kopf, okay, ich erwarte es mir, ich sage nicht, dass es so ist, sondern ich erwarte es mir. Ich meine, mein Kind ist schon aus der Schule draußen, aber solange mein Sohn in der Schule war, habe ich mir natürlich erwartet, der wird von Leuten unterrichtet, die wirklich eine Ahnung haben. Und die sinkende Geburtenrate ist schlicht und einfach ein Holler, weil sonst gar nicht so nicht aus, dass man, ich weiß jetzt ja nicht genau, ob es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wird es nach Prognosen der Statistik Austria so weit sein, dass Österreich die 9 Millionen überschreitet. Die Logik geht nicht zusammen. Sinkende Geburtenrate und wachsende Bevölkerung.
Aber es ist eine typische Tradierung von einmal eingerissenen Argumenten und die werden nie wieder überprüft, ob das überhaupt noch stimmt. Und das ist einfach eine Propaganda, die funktioniert und solange das auch in den Schulen euch da jetzt noch beigebracht wird, deiner Tochter und dir als Schüler, solange wird das weiter bestehen. Und solange die Lehrer und Lehrerinnen nicht bereit sind und auch die Politik nicht bereit ist, das alles einmal mit einem neuen, frischen Blick anzuschauen und zu sagen, okay, wir werfen jetzt diesen ganzen Populismus-Scheiß einmal über die Schulter und fangen von Null an, wird das immer weiter bleiben. Und ich meine, das kann ja nicht sein, wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 19.
Na, mit 19, dass du dir um deine Pension bangst, oder? Ich meine, das ist ja arg.
Ja, das ist genau.
Aber Angst erzeugen ist doch perfekt, um Leute dazu zu bringen, rechts zu wählen. Das ist der Klassiker.
Naja, da geht es auch um den Umbau des Systems.
Genau.
Also, erst rechts zu wählen ist die eine Geschichte, aber das sagt man halt nicht gern.
Deswegen gibt es da Taschengeld mit aus, und so ist jetzt schon in eine private
Pensionsversorgung. Wurde mir übrigens schon vorgeschlagen.
Ehrlich?
Mir kam jemand entgegen bei Otterkring. Und da stehen sie ja immer wieder mit irgendwelchen Leuten, ich weiß nicht, wie oft
die das sind. Auf der Straße, wie Greenpeace und
so. Genau, ja. Habe ich kein Problem damit. Die meisten Leute, mit manchen habe ich schon echt gut geredet, aber da stand jemand vor mir so, ja, du bist ja langsam in einem Alter, wo du dir über deine Pension Gedanken machen möchtest. Ich möchte dir was vorschlagen. Ich bin so daneben gestanden und habe gesagt, ey, ich bin A, nicht mal aus der Schule draußen. B, ich habe keine ich erwerbe kein Einkommen.
Ja.
Es war einfach nur lächerlich. Ich stand da und dachte mir so, okay, jetzt bin ich augenscheinlich alt. Meine Pension, die ist, ja, muss ich mir mal darüber Gedanken machen.
Ja, aber ich finde das erstaunlich, oder? Also, weil ich kann mich erinnern, wie ich 19 Jahre alt war, ich habe nicht einmal über Pension nachgedacht.
Nie.
Ja, oder? Du musst du nachsetzen bei den Jungen. Es geht sonst gar nicht, sagt man nicht anders. Weil je älter, dass der Junge wird, desto eher kommt er rein in die Erkenntnis, wenn er die Zeit dafür hat, kommt er in die Erkenntnis ein, dass das nicht nur ein gutes System ist, sondern dass er das auch notwendig hat, ja, dass das so gut ist. Und wie kommst du aber jetzt da sozusagen als anders interessengeleiteter, nämlich profitgeleitet, wie in die Industrie oder die Wirtschaft, dazu, dass das sozusagen, dass du damit ein Geschäft machen kannst? Mit der staatlichen oder mit dieser gesellschaftlichen Pension oder gar machst du kein Geschäft. Nicht? Das heißt, die ist nicht auf Gewinn gerichtet.
Ja, aber das war ja nie das Ziel.
Deswegen haben die Leute, aber die anderen,
die jetzt zum Beispiel in der Regierung sind, haben sehr wohl das Interesse.
Genau, das ist der Punkt.
Und wo setze ich aber an? Da muss ich dort ansetzen und diesen Keim dort quasi bringen bei den Jungen.
Weg mit dieser bösen staatlichen Pensionsvorsorge, wo die Leute 98% von dem Geld, als Kollektiv jetzt, nicht als Einzelperson, 98% von ihrem Geld wieder rausgekriegen. Zahlt es ein in die super tolle Private, wo die Leute nur um die 80% wieder rauskriegen, weil da die Bewerbung und der Profit und alles Mögliche noch drin sein ist. Ne? Ich kenne unterschiedliche Zahlen. Auf jeden Fall ist es deutlich weniger.
Die Pensionsversicherungen der privaten Versicherungen, nicht? Also dieser, wie heißt das jetzt schnell?
Zukunftsvorsorge?
Die Zukunftsvorsorge von wem auch immer, nicht? Überlegt er das, was da rauskommt, was du da mitnimmst von uns
jetzt. Ja, aber du bist bei den Betriebskassen, bei den betrieblichen Pensionskassen.
Ja, auch bei denen schaut er viel weniger aus als jetzt bei der normalen Pensionsversicherung.
Und auch die Sache ist, die können jederzeit pleite gehen.
Genau.
Das kommt nur dazu. Ja,
die können jederzeit sagen,
die BVA kann nicht pleite gehen, weil die hat kein Geld da liegen. Genau. Die kriegt jedes Monat was einzahlt und das wird wieder ausgezahlt. So Daumen mal Pi.
Wir haben Daumen mal Pi immer denselben Aufwand am Bruttoinlandsprodukt gesamt gesehen von der Sozialversicherung. Ja. Also, über was reden wir eigentlich?
Das Lustige ist ja irgendwie, wenn wir jetzt diese Geschichte gehabt haben mit Sink in der Geburtenrate nochmal, dass es solche Sachen kommen ja immer verzögert an. Die Forschung, Wissenschaft braucht ja immer ein bisschen noch gesellschaftliche Entwicklung. Eigentlich sind ein paar von den Leuten, die da am Tisch sitzen, jetzt so die erste nach Babyboomer-Generation, knapp nach dem Pillenknick, geboren irgendwie im ersten Jahrzehnt nach dem Pillenknick. Da war es noch wurscht, da hat man es noch nicht gemerkt, unter anderem auch da deswegen, weil ja 1968 doch viele Menschen nach Österreich gekommen sind, damals halt aus der GSSR nach Österreich geflohen. Dann ist man in die 80er draufgekommen, ah hoppala, jetzt gibt es weniger Babys, hat aber dann auch wieder Jahrzehnte eigentlich keine Rolle gespielt, weil dann hat es ja infolge irgendwie der Zerstörung Jugoslawiens hat es ja da einige Menschen gegeben, die nach Österreich gekommen sind und so weiter. Und dann hat man es nicht gemerkt. Und jetzt in Zeiten, wo es einem ideologisch in den Kram passt, zahlt man ein Argument von vor 30 Jahren aus, was offensichtlich allen Fakten zutiefst widerspricht.
Ja, aber das macht Sinn, wenn du das dauernd predigst. Ne?
Natürlich, irgendwie wieder. Es heißt ja irgendwie, wiederholen Plätze nur so oft wie möglich und dann wieder wahr.
Genau. Worauf ich gerne noch zurückkommen möchte, ist, du hast gemeint, in Schulen eine politische Bildung in jeder Schulstufe. Lustigerweise wird das von vielen Schülern als nicht notwendig anerkannt.
Weil?
Dass das. Haben wir auch diskutiert, also meine Klasse ist ein richtig tolles Beispiel für sämtliche Dinge, die ihr erfahren wollt. Also,
die Frage ist, wollen wir es wirklich erfahren?
Ja, das ist die ganze Zeit der Frage. Es gab Leute, die dann einfach gemeint haben, ja, warum würde das bringen? Weil die Leute, die in Politik interessiert sind, die suchen sich eh die Sachen raus. Die suchen sich in der Freizeit raus, was sie wissen wollen. Und wenn man das jetzt in jeder Schule anbietet, werden die, die es nicht interessieren, einfach da sitzen und nichts tun. Und sich nicht informieren lassen. Das ist etwas, was ich sehr interessant fand, dass man das so sieht, weil ich bin ein politikinteressierter Mensch, also ich kann nicht sagen, wie es jetzt für die Leute ist, die jetzt wirklich keinen Bock drauf haben, wählen zu gehen oder sonst irgendwas in die Richtung. Aber alleine dadurch, dass jemand vorne steht oder man es interaktiv gestaltet, nimmt man ja schon sehr viele Sachen mit, auch wenn man sich nicht wirklich aktiv daran beteiligt. Ich meine, ich saß in einer Stunde da, das war irgendwann einmal in Mathe eventuell und ich weiß auch immer, was damals passiert ist. Also, und ich habe nicht wirklich mitgearbeitet. Von daher finde ich, dass man es also quasi als Hintergrundrausch, wenn ich es so nennen darf, würde man trotzdem sehr viel mitnehmen, aber trotzdem wird es von vielen Leuten nicht akzeptiert.
Also wir als Gewerkschafterinnen, als Betriebsrätinnen merken halt, dass es ein Riesenproblem ist, dass es politische Bildung nicht gibt. Weil tatsächlich ist es so, wenn man sie, es gibt ja nur einen Schultypus, wo es wirklich politische Bildung tatsächlich standardmäßig gibt, das sind die Berufsschulen. Und wenn man sich dort die Lehrpläne anschaut, da geht es natürlich auch wichtig, wie funktioniert das politische System, wie funktionieren Wahlen etc. Ganz wichtig, keine Frage. Aber da geht es ja noch um viel wichtigere Sachen irgendwie. Du lernst dort, was hast du für Rechte als Mensch, der arbeitet. Recht auf Betriebsratgründung, Recht auf freie Meinungsäußerung am Arbeitsplatz und so weiter. Die Leute lernen in politischer Bildung auch ein Stück weit, wie das Sozialversicherungssystem funktioniert. Ja.
Gut, dass
es steht im Lehrplan drinnen. Und natürlich, jetzt kann ich ja schon verstehen, dass man vielleicht in einer HTL oder in einem GYM, wo es nicht im Lehrplan ist, man fantasiert, da tut man die ganze Zeit nur über verschiedene Parteien diskutieren und über verschiedene Meinungen, wo sie auch nicht schlecht finden, da nebenbei bemerkt. Aber einfach mal die Basics, die Rechte, die man hat, die Möglichkeiten, die man hat, selbst im Rahmen einer sehr begrenzten bürgerlichen Demokratie, in der wir leben, die sollen die Leute einfach wissen, wenn sie zum Hakeln anfangen oder aus der Schule rauskommen. Weil wie kann man seine Rechte wahrnehmen, wenn man es gar nicht kennt?
Und wie kann man auch aufstehen gegen die Rechte, wenn sie einem die Rechte wegnehmen wollen, wenn man gar nicht weiß, dass man es gehabt hat?
Dann merkt man es ja nicht,
dass genau. Sie es wegnehmen. Weil dann denkst du so, hab ich noch nie gebraucht.
Ich hab's ja recht, nicht? Aber der Fakt ist ja sozusagen, wenn wir bei der Schule sind, das gilt natürlich für die Universitäten auch, dass alles danach gerichtet ist, was nutzt der Wirtschaft, nicht was nutzt der Gesellschaft, den gesamtgesellschaftlichen Körper.
Oder in auch Richtung, dem Individuum, ist auch legitim.
Naja, vielleicht kommen wir dann noch zu dem bezüglich Individuum, was ja der Herr Kurz haben will, nicht? Der will quasi mehr individualisieren, nicht? Aber so andere Geschichte, das gehen wir auch noch. Aber Fakt ist natürlich, dass die Frage der Schulbildung danach ausgerichtet ist, was nutzt der Wirtschaft und nicht, was nutzt der Gesellschaft. Was ist eine gerechte Gesellschaft, wie kann man das organisieren und was muss ich in der Gesellschaft sozusagen verändern, damit ich Wohlstand allgemein habe. Ja?
Warum sollte ich mir darüber Gedanken machen, wenn die immer gepredigt wird?
Du Schüler nicht, aber ja. Sozusagen jene, die Verantwortung haben, die Bildung zu gestalten, und das sind die Lehrer und das sind die Ministerien. Wenn sie ideologische Dinge ausblicken, müsste das Ziel sein, weil es kann nur die Gesamtgesellschaft, das Wohlergehen des gesamten gesellschaftlichen Körpers eine Rolle spielen und niemals das Wohlergehen von großen Betrieben, von maximal reichen Menschen, das kann für die Gesellschaft keine Rolle spielen, weil der interessiert kann. Ja. Zum Programm zurück. Mir fehlen im Regierungsprogramm die wesentlichsten Punkte. Und das sind die Punkte, die wohlstandsorientiert sind. Wohlstandsorientiert für die Menschen, für die Masse der Menschen, ja? Nicht für die wenigen. Und da gehört Ausbau der sozialen Dienstleistungen dazu, Kinderbetreuung dazu, dass man das ausbaut, dass man das an jeden zugänglich macht, dass man nicht angewiesen ist darauf, dass das Kind daheim betreut werden muss, weil ich keinen Betreuungsplatz habe und ich sozusagen nicht in der Gesellschaft teilnehmen kann. Das ist ja auch so ein Punkt. Die Pflege am Arbeitsmarkt was zu machen, und zwar nicht restriktiv, sondern den Arbeitsmarkt richtig und ordentlich zu gestalten, dass ich nicht gezwungen bin, obwohl es vom AMS kommt, zu einem Hungerlohn irgendwo zum Arbeiten zu gehen. Ja, sondern dass ich die Freiheit habe, sozusagen quasi gute Arbeitsplätze zu bekommen und dann nicht gezwungen bin, schlechte Arbeitsplätze anzunehmen. Das war eine ganz wichtige Geschichte. Und den Umbau der Staatseinnahmen. Das heißt, das, was der Staat sozusagen lukriert aus den Steuern, soll eben eingesetzt werden für die Allgemeinheit, für den allgemeinen Wohlstand und nicht zur Vermehrung der Gewinne für die wenigen. Ja. Und das fällt im Regierungsprogramm fast zu 100%. Und wann was drüber drinnen steht, sozusagen eine faire Verteilung des erwirtschafteten Wertes, dann sind es, wie gesagt, nur die Überschriften, die vielleicht irgendwann einmal kommen sollen und dann wahrscheinlich nicht kommen, weil wir wandeln ja sozusagen vielleicht schon zum nächsten Konjunktureinbruch.
Das Interessante ist ja, ihr interpretiert jetzt ein Stück weit Umverteilung in der Aussage rein, gerechtere Verteilung des Vermögens in Österreich. Und wenn man sich das, was wir jetzt wissen, seit gestern irgendwie ganz sicher nächstes Jahr Senkung der untersten Steuerstufe von 25% auf 20%. Das heißt, dadurch werden vor allem die geringen Einkommen entlastet, ist ein Holler. Es werden alle ähnlich irgendwie entlastet.
Die ganz geringen werden nicht entlastet.
Die ganz geringen sowieso nicht, weil genau. Die gar keine Steuer zahlen, genau. Und müssen wir in eine andere Richtung gehen. Ja. Es wäre erstens einmal viel fairer, die Steuerfreigrenze zu erhöhen, weil da darf man die am wenigsten verdienen, irgendwie am meisten treffen. Aber Noch besser war doch in Wirklichkeit die Mehrwertsteuer irgendwie auf die Güter des täglichen Bedarfs aufzuhauen. Das war ein Stück weit Umbau und das dort die Leute mit am wenigsten Geld tatsächlich am meisten bringen. Weil wir wissen genau, der Anteil, den Menschen, der Anteil an ihrem Einkommen, den Menschen an Mehrwertsteuer ausgeben, ist umso höher, je weniger jemand verdient.
Natürlich.
Und das fällt halt auch.
Absolut. Alles
also es wird eigentlich das bisherige System fortgeschrieben. Das Lustige ist ja, aber Steuern, man sagt ja immer, Steuern sind zum Steuern, wenn man was erreichen will. In dem Regierungsprogramm kommt, ich habe nicht gehört, wie oft, aber es kommt ständig vor, wir müssen die Pflege absichern, wir müssen die Pflege zukunftsfit machen und so weiter und so fort. Wir verhandeln gerade den Kollektivvertrag für die Sozialwirtschaft Österreich. Da gibt es auch Forderungen, um die Pflege wirklich zukunftsfit zu machen, wie eine Arbeitszeitverkürzung, für die sich übrigens der Sozialminister im Parlament ausgesprochen hat, für die 35-Stunden-Woche. Nur, wo ist die Marie? Wir verhandeln jetzt den Kollektivvertrag und jeder sagt, er hat keine Marie und wir kümmern uns nicht drum. Also, schöne Worte sind lieb und nett für Menschen, die alles glauben, was man ihnen erzählt. Aber sowohl unsere Beschäftigten müssen endlich einmal eine Kohle kriegen, das gescheit leben können, also natürlich die pflegebedürftigen Menschen brauchen eine gescheite Betreuung. Und das wird nur gehen, wenn die Regierung ihre Worten Taten folgen
lässt. Aber es geht ja nicht nur um die Pflege, es geht um die Betreuung von behinderten Personen und so weiter.
Aber das ist halt der größte Teil in dem Kollektivvertrag. Es geht auch um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Elementarpädagogik, psychisch Kranke.
Genau.
Es geht um ganz viel, viel. Ja.
Genau. Aber
was ich noch gerne zum Programmteil also dazu sagen würde, ist, ich war Teil der Fridays for Future Bewegung. Ich war bei sehr vielen Demonstrationen. Von daher finde ich es nicht einmal schlecht, dass die Grünen jetzt wirklich in der Regierung drinnen sitzen. Nur wenn man sich das so anschaut, man liest echt wenig zum Klimaschutz. Es steht dort drin so, ja, es werden Sachen ausgearbeitet, die irgendwie zum Klimaschutz beitragen sollen. Sie werden ausgearbeitet, sie werden nicht einmal, also es steht nicht drin, dass sie umgesetzt werden. Es steht genau Nüsse drin davon, wie sie es erreichen wollen. Es steht nur drin, es soll eine, nicht Taskforce, so haben sie es nicht genannt, aber es soll ausgearbeitet
Arbeitsgruppe.
Werden. Arbeitsgruppe. Ja, aber ich glaube, irgendwas in die Richtung oder so drin. Und vor allem, was auch sehr oft fällt, ist einfach diese ökosoziale Steuer oder so. Sie werfen mit diesem Begriff wirklich um sich. Was ich interessant finde, ist, ich hab in der Klasse rumgefragt, es können dir 80% der Leute nicht sagen, was das Wort ökosozial bedeuten soll. Und das ist etwas, was ich so lustig finde an generell politischen Sachen, die geschrieben werden oder auch an solchen großen Dokumenten. Man benutzt einfach Fachvokabular in so extremen Mengen, dass keiner mehr, dass man irgendwann mal aussteigt. Irgendwann mal, also ich habe es geschafft, das Ganze durchzulesen, allerdings auch nur auf 3 Teilschritte. Weil nach dem ersten Drittel bist du auch noch so, was habe ich jetzt eigentlich gelesen? Erstmal darüber nachdenken. Und das ist das, was ich der Politik vorwerfe, dass sie sagen, ja, okay, gut, sie sind für die Bürger, aber sie formulieren es nicht für die Bürger. Und das ist etwas, was ich massiv vorwerfe, egal wo man jetzt ist.
Das ist der wichtigste Teil an Politik, genauso wie an Gesetzesordnung. Ja. Schreib es bitte so, dass es ein Normalsterblicher nicht verstehen kann. Aber ich glaube, Alex, du hast in Wirklichkeit, wir nähern uns dem Ende und eine perfekte Frage für den Schluss aufgeworfen, die wir heute wahrscheinlich nicht beantworten werden können, aber die uns die nächsten möglicherweise 5 Jahre oder jedenfalls solange diese Koalition hält, begleiten wird, nämlich die Frage, sind die Grünen wirklich grün? Und damit, glaube ich, können wir die zweite Ausgabe des politischen Quartetts beenden. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der dritten Ausgabe wieder reinhört. Und bis zum nächsten Mal. Stay tuned.
Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.